Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoskopie. Die heutige Folge ist etwas anders. Wir machen heute eine Feedback-Folge. Feedback zu was? Feedback zu den beiden Endoskopie-Aktuell-Folgen zum Thema Blutung. Endoskopie aktuell ist, wie Sie ja sicherlich alle wissen, das Videojournal, was Sie ebenfalls am Endoskopie Campus sehen können. Und wir hatten hier zwei Folgen, eine zur Notfallendoskopie bei der Ulkusblutung und erst kürzlich Ende November eine weitere Folge zu alles rund um die Varizenblutung. Und mein heutiger Gast ist daher auch mein Co-Moderator, Anchorman der Sendung, Alexander Hahn. Grüß dich, Alexander, schön, dass du dabei bist.
Hallo auch von meiner Seite.
Und ja, wir geben uns nun Mühe, alle offenen Fragen zu beantworten und hoffen dann auch entsprechend, dass auch keine Fragen mehr offen bleiben, aber freuen uns trotzdem, dass Sie uns so regelmäßig Fragen auch geschickt haben. Ich darf vielleicht auch, bevor wir ins Detail gehen, noch zwei Dinge sagen. Insgesamt haben wir bisher glücklicherweise keinen einzigen negativen Kommentar bekommen, das ist schon mal positiv. Und wir haben auch Lob bekommen und es waren wirklich sehr schöne Kommentare und ich denke, da möchte ich mich auch noch mal kurz bedanken. Es war ein super Format, darf ich zitieren, sehr schönes Format, sehr interessant, bin gespannt auf den nächsten Beitrag und das freut uns sehr und wir machen ja auch weiter. Ne? Alexander, jetzt fangen wir mal an mit dem Faktencheck und wir müssen hier leider eine Sache berichtigen und es geht um eine Quizfrage unseres Co-Kommentators Hans Wiesemann und wir hören uns die Frage mal kurz an und auch die Antwort hierzu.
Herr Brunk, wie lautet die korrekte Pluralform von Ulkus? Ist es A, Ulke, B, Ulki oder C, Ulcera?
Aus meinem persönlichen Sprachgebrauch, aus dem, was ich aus meiner Umgebung kenne, würde ich mich doch spontan für die Punkt C entscheiden.
Gut, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, ja. Wobei, als ich diese Fragen vorbereitet habe, habe ich mit meiner lateinlernenden Tochter darüber geredet und sie sagt, nach allem, was sie halt weiß über Latein und die Regeln, müsste es eigentlich Ulki heißen. Ich selbst kann es nicht beurteilen, ich habe nie Latein gehabt und gelernt, aber Ulki gefällt mir persönlich eigentlich am besten. Allein so vom Klang, es klingt so schön ulkig.
Ich darf diese Antwort beantworten oder beziehungsweise den Faktencheck hier machen. Herr Brunk hatte recht und unser lieber Hans beziehungsweise seine Tochter waren leider falsch. Wir haben das nochmal gecheckt. Das Wort Ulkus ist in der I-Deklination. Hattest du Latein in der Schule eigentlich?
Nein, hatte ich tatsächlich nicht.
Hattest du nicht? Ich hatte Latein, aber ich habe alles vergessen. Also es ist die I-Deklination, das heißt, es bleibt immer Ulkus, egal ob Genitiv, Dativ, Akkusativ oder Ablativ oder den sechsten Fall, das weißt du natürlich dann auch nicht, weil du ja kein Latein hattest, ist der Vokativ. Und die Mehrzahl von Ulkus, das habe ich nachgeguckt und habe ich den Faktencheck gemacht, heißt Ulcera. Also wir haben Herrn Brunk Unrecht getan, er hatte Recht und Hans bzw. seine Tochter hatten Unrecht. So, aber nun zu den eigentlichen Themen. Die Folge ging ja um die Ulkusblutung und auch über den OTSC, also den Over-the-Scope-Clip als primär Prophylaxe. Und wir hören uns hier mal ein Statement von Arthur Schmidt an, weil hier doch ein paar Fragen aufgepoppt sind, die wir gerne beantworten würden.
Also da gibt es leider keine klaren Vorgaben, also keine Leitlinienempfehlungen und auch sonst keine mir bekannten Empfehlungen. Also die OTSC-Applikation, das muss man schon mal ganz klar sagen, ist zwar kein Hexenwerk, das kann man sehr schnell, glaube ich, erlernen. Aber es ist nicht so, dass wenn man das noch nie gemacht hat, dass man das gleich bei so einem Hochrisikopatienten, glaube ich, einsetzen sollte. Das Assistenzpersonal muss vertraut sein mit dem System. Man muss auch wissen, wie man das auf das Endoskop aufbaut. Das muss man zumindest ein, zwei Mal gemacht haben. Es gibt auch verschiedene Größen von dem Clip. Da muss man auch wissen, welcher passt auf welches Endoskop, wann nehme ich welchen Clip. Und auch die Clip-Applikation durch den Untersucher. Das ist, wie gesagt, eigentlich nicht schwer, aber man muss es schon ein paar Mal gemacht haben. Also man kann jetzt nicht hergehen, den OTSC auspacken und dann gleich so ein 2 Zentimeter großes Ulkus im Bulbus da versorgen. Das würde ich ganz klar nicht empfehlen.
Gut, Alexander, es waren jetzt hier aus dem Feedback zwei Fragen. die wir gerne beantworten möchten. Die erste Frage war, es hat ein Zuhörer gefragt, was denn eigentlich mit diesem Anker ist. Es gibt ja von Ovesco diesen Dual Grasper, aber es gibt auch den Anker, der eigentlich dafür da ist, dass man das Gewebe in die Kappe reinziehen kann, um dann entsprechend den Clip vielleicht besser abschießen zu können, beziehungsweise mehr Gewebe zu greifen. Hast du eine Erfahrung damit?
Puh, eine schwierige Frage. Ich kenne den Anker und ich finde das Prinzip sehr charmant. Ich habe es bisher ausschließlich im Schweinemodell ausprobiert, wenn wir Resektionen geübt haben. Aber bei einem Patienten habe ich es noch nie gebraucht bisher. Meine Erfahrungen sind, dass es immer etwas dauert, bis man sich den Gefäßstumpf, besonders in größeren Ulzera, richtig einstellt. Aber nach einiger Zeit rumprobieren, schafft man eine gute Position sogar in Inversion. Und man schafft sogar in Inversion, wenn man doch etwas länger da rummacht, dass man Druck auf dieses Ulkus üben kann. Und dann ist der Schlüssel, länger auf der Saugung zu bleiben, um einfach so viel Gewebe wie nur möglich in die Kappe reinzubekommen. Und hier ist ein Tipp von meiner Seite, zum Beispiel das therapeutische Gastroskop zu nehmen, weil es nach meinem Gefühl eine höhere Saugkraft hat.
Also ich denke auch, also ich würde dir da absolut zustimmen. Und man muss sagen, dieser Anker, der macht das Gerät insgesamt auch relativ steif, weil er auch vorne eine relativ harte, lange, steife Spitze hat. Dieses fibröse Gewebe zu greifen, ich hätte da fast ein bisschen Angst, mehr kaputt zu machen. Ne? Also würdest du auch so sehen, ja.
Ich denke auch. Also wir stehen dann ja meistens vor einem großen Ulkus mit einem prominenten Gefäßstumpf. Und was man nicht möchte, ist dann genau in der Mitte von dem Bild in diesem Gefäßstumpf rumzuhantieren mit dem Anker und damit halt gegebenenfalls auch die Blutung zu reaktivieren.
Genau, richtig. Jetzt hat Arthur Schmidt ja in seinem Statement gesagt, dass es manchmal auch ein bisschen schwieriger sein kann. Und es gibt hier vor allem tiefe Ulzera. Eine Frage, die an uns herangetragen wurde, war auch, gibt es da ein Perforationsrisiko jetzt, wenn ich da ein tiefes Ulkus habe und zusätzlich noch diese Bärenkralle, den großen OTSC draufsetze? Hast du ja irgendwelche Erfahrungen oder irgendwas finden können in der Literatur?
Das ist eine spannende Frage. Wenn man an tiefe Ulzera denkt, trifft man die Annahme, dass tiefe Ulzera auch gleichzeitig größere Ulzera sind. Und da ist jetzt vor kurzem eine Studie in GATT in Oktober publiziert worden. Die haben Patienten mit Ulzera von über 1,5 Zentimetern Größe eingeschlossen ab Forest 2a. Und um einfach zu verstehen, welche Rolle diese Größen Ulzera spielen, so trifft es nur auf 2,5% der oberen GI-Bluter zu. Und bei dieser Subpopulation wurde dann geschaut, ob OTSC oder konventionelle Blutstillungsverfahren einen Benefit zeigen. Und wenn man sich da die Studie im Detail durchliest, wurde in der OTSC-Gruppe, und es gab auch einige, die im konventionellen Arm gescheitert sind mit der Blutstillung und dann eine Rettung mittels OTSC erfolgte. In beiden Gruppen wurde keine Perforation beschrieben, sodass man unterm Strich sagen muss, dieses Ulkusuntergrund ist meistens so hart, dass man es nicht schafft, mit dem OTSC da zu perforieren und eher der OTSC seinen Benefit ausspielen kann.
Schön, wunderbar, sehr gut. Also somit diese Frage beantwortet und auch noch wissenschaftlich belegt beantwortet durch eine relativ aktuelle, auch hochrangig publizierte Studie. Das zweite Thema der ersten Sendung zur Ulkusblutung war ja auch die Notfallendoskopie. Und das ist ja auch so ein Dauerbrenner letztendlich, ob man jetzt nachts reinkommen muss oder nicht. Also du bist ja auch gerade im Endoskopiedienst, wie wir schon festgestellt haben, warst heute Nacht nicht aktiv, aber es ist ja schon so eine Frage, muss ich nachts reinkommen oder nicht? Und diese Frage hat eigentlich Herr Prunk, unser zweiter Interviewgast, ich denke ganz gut beantwortet und wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Sie sprechen ja gerade diese New England Journal Arbeit an. Es gibt die reiht sich in eine Reihe von Studien ein, die für das Abwarten sprechen. Jetzt ist die Frage, muss man nachts überhaupt noch endoskopieren?
Das ist eine sehr gute Frage und die wird von unterschiedlichen Protagonisten natürlich unterschiedlich beantwortet. Der Endoskopiker neigt dazu eher, das nicht zu tun, während der Erwartung von Patientenangehörigen und von Intensivmedizinern eher die ist, je schneller, desto besser. Es gibt jetzt die eine Studie, die wir bereits angesprochen haben, und weitere Studien, von 2021, 2022, die eben zeigen, dass eine frühzeitige Endoskopie, also unter 6 Stunden oder möglicherweise sogar unter 12 Stunden, keinen Vorteil für den Outcome der Patienten bringt. Hingegen in der dann meistens instabilen Situation eben eine frühzeitige Narkose einen erhöhten Katecholaminbedarf bedeutet und möglicherweise die Patienten sogar weiter verschlechtert. Die SK3-Linie sagt hier eindeutig Schock, varikose Blutung, Stabilisierung und frühestmögliche ÖGD. Allerdings für alle nicht varikösen Blutungen sollte man sich einen Zeitraum bis zu 12 Stunden Zeit nehmen. Und für High-Risk-Patienten, die nicht mehr instabil sind, kann man sich sogar 24 Stunden Zeit nehmen. Insofern kann man doch sagen, dass man das Gros der Notfallendoskopien in der Nacht vermeiden kann.
Ja, Alexander, jetzt haben wir gehört, wie ihr gerade gesagt habt, es gibt keinen Vorteil für den Patienten, wenn ich nachts reinkomme. Und es scheint eher so zu sein, dass ich mindestens 12 Stunden Zeit habe. Das ist ja eigentlich ganz angenehm zu hören. Jetzt gab es aber auch eine Frage, die nochmal gestellt wurde. Die wir, glaube ich, klären müssen, weil sie auch eine sehr klinisch relevante Studie ist und ja auch häufig in der Realität auch eine Rolle spielt. Und zwar ist die Frage nach einer laufenden Antikoagulation. Also sprich, Patient hat eine Ulkusblutung unter NOACs. Und da war die Frage ganz klar, welche Rolle spielt denn diese Therapie, die ja nicht so selten ist, wie man annehmen kann, eben bei der Notfallendoskopie und ob es nicht vielleicht doch Sinn macht, da nachts reinzukommen und nicht vielleicht doch zeitnah mal eine Endoskopie durchzuführen. Gute Frage, schwierige Frage, denke ich auch. Hast du eine Antwort?
Ich kenne dazu keine Daten zu NOACs. Was ich weiß, ist, dass die gängigen Blutungskores NOACs nicht abbilden, was ein Problem ist. Es ist so, dass ich bisher in all den Jahren Endoskopiedienst noch nie NOACs antagonisieren musste. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Mhm. Dadurch, dass ich mechanische Blutstillungsverfahren bevorzuge, habe ich das Gefühl, dass wenn ich zu früh bei Patienten, die unter laufender Antikoagulation sind, endoskopiere, ich durch die mechanische Kompression eher Mucosa-Läsionen setze, die dann weiter bluten und alles unterm Strich kein Ende nimmt, sodass ich bei Patienten mit NOACs es bevorzuge, etwas zu warten, dass der NOAC-Effekt weggeht. Mhm. Aber auch da zählt, dass bei instabilen Patienten wahrscheinlich die Endoskopie doch eine wichtige Rolle spielt und dementsprechend bei instabilen Patienten gehe ich lieber früher rein, egal ob sie unter NOAC-Wirkung stehen oder nicht.
Okay, also letztendlich noch nicht die definitive Antwort gefunden. Im Zweifelsfall dann doch eine Individualentscheidung. Wurde jetzt nicht explizit gefragt, aber wir erleben das ja auch manchmal immer wieder, Antagonisierung. Hier kann ich kurz was dazu sagen, wenn du mir erlaubst. Es gab hier, die Frage ist Tramexansäure zum Beispiel, gab es eine Studie, die im Lancet publiziert wurde, wo ganz klar gezeigt wurde, dass es nichts bringt. Also Antagonisierung oder irgendwelche anderen Maßnahmen medikamentöser Art eher jetzt nicht so hilfreich, außer dem Protonenpumpeninhibitor, der ja eine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Gut, also das war jetzt schon der erste Teil. Es ging um die Folge Ulkusblutung. Und jetzt hatten wir auch noch eine weitere Folge, relativ aktuell, jetzt erst Ende November ausgestrahlt. Und hier ging es um die Varizenblutung. Und bevor wir zu der Blutungstherapie oder auf die Blutungstherapie eingehen, wir hatten ja hier Dirk Hartmann und Arthur Hoffmann als Interviewgäste, gab es eine Frage, die wir vielleicht auch noch kurz beantworten müssen, weil sie, glaube ich, auch wichtig und relevant ist. Und zwar ging es um das Screening auf Varizen und in dem Zusammenhang auch noch um die, naja, Prävention oder Blutungsprävention durch Ligatur. Was hast du da für eine Antwort drauf?
Also wenn es um Varizen-Screening geht oder generell um Leberzirrhose, Portalhypertension, schaue ich immer gerne in die Baveno-Konsensus-Leitlinien. Mhm. Die neueste Version davon ist Baveno 7 aus April 22. Und wenn man da nachschlägt, die sagen das immer sehr klar, da steht es, dass bei kompensierter Leberzirrhose und Patienten, die unter Beta-Blocker-Therapie stehen, kein Screening erfolgen sollte.
Also schon mal gar keine Untersuchung überhaupt durchführen, weil man primär die Blutungsprävention medikamentös machen sollte und nicht endoskopisch.
Genau, es verändert das Management nicht. Mhm. Und wenn jedoch Beta-Blocker nicht toleriert werden, sollte ein Screening erfolgen, wobei diese Begriffe, die ich verwende, sollte und soll, das sind Begriffe aus deutschen Leitlinien. Ja. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die die sollte man jetzt nicht direkt auf diese englischsprachigen Leitlinien übertragen. Da steht auf jeden Fall drin, dass dieses Screening nur erfolgen sollte, wenn in der Elastographie eine Lebersteifigkeit mit 20 und mehr Kilopascal vorliegt oder die Thrombozyten bei 150.000 pro Mikroliter oder weniger sind.
Okay, also sozusagen ein Selektionstest, bevor der Patient überhaupt endoskopiert wird. Und wenn er dann endoskopiert werden sollte, aufgrund des Fibroscans und der Thrombozytenzahl, dann aber auch nur eine Ligatur, wenn es eben eine Unverträglichkeit bezüglich Beta-Blocker kriegt.
Genau, medikamentöse Therapie hat immer den Vortritt.
Schön, gut. Somit hätten wir diese Frage auch beantwortet, hoffentlich, hoffe ich zumindest. Und jetzt geht's zum Praktischen. Und der Kartmann hat uns ja hier wirklich sehr hilfreich und tolle Tipps, glaube ich, mitgeteilt, wie man eine Varizenligatur durchführt, wann man sie durchführt, was man danach zu beachten hat. So ein bisschen hängen geblieben ist allerdings noch die Frage, was man denn macht, wenn es mit der Ligatur nicht so gut klappt. Und hier gibt es ein Statement von Ihnen, das ich gerne als Diskussionsgrundlage aufgreifen würde.
Würde ich trotzdem immer noch die Ligatur versuchen. Wir haben natürlich Vernarbungen, die es schwierig macht, das einzusaugen, in die Kappe und den Ring abzusetzen. Aber in den allermeisten Fällen funktioniert es. Wir sind eigentlich fast ganz weg davon gekommen, Etoxisklerol zu geben. Was wir dann manchmal machen, wenn wir gar nicht zurechtkommen, der Patient blutet immer weiter, dass wir einen vollgecoverten Stent einlegen, um zunächst mal die Situation zu stabilisieren und dann auch über den Tipps nachdenken am nächsten Tag.
Ja, Alexander, jetzt hat er uns gesagt, dass es so zur Alternative zur Ligatur möglich wäre, dass man einen Stent einlegt. Hast denn du Erfahrung mit so einem Stent?
Ich habe in all den Jahren Endoskopiedienst nur zweimal anwenden müssen. Beides relativ am Anfang meiner Endoskopiedienstzeit. Das ist schon relativ lange her. Ich nehme ihn jedoch regelmäßig mit. Wenn ich Bedenken habe, dass die Blutstillungstherapie bei Varizenblutung problematisch sein wird. Zum Beispiel, wenn der Esophagus vortherapiert ist, Stichwort Glubran 2 oder Histoacryl, dann findet man häufig verhärtete Strukturen im Esophagus, sodass die Blutstillung mit Gummiband schlecht funktioniert und Histoacryl dann auch teilweise ja eingeschränkt ist, weil man einfach weiches Gewebe, um es reinzuspritzen, nicht findet. Das heißt, da nehme ich den Denistent mit. Ich denke aber auch, da ist Vorbereitung der Schlüssel und da ist mein persönlicher Tipp, sich, bevor man sich damit ausstattet, sich einmal auf YouTube Videos vom Hersteller anzugucken. Das sind Videos, die sehr, sehr schön Schritt für Schritt erklären, wie die Applikation stattfindet und wie das Ganze auch funktionieren kann, ohne dass man das Handbuch, was der Hersteller mit dazu liefert, durchlesen muss am Patientenbett. Also wirklich sehr wichtiger Tipp. Und dass das Ganze auch funktioniert, hat Martin Müller aus Ulm gezeigt in einer Studie. Die haben 582 Patienten mit oberer GI-Blutung untersucht. 82 davon hatten eine Varizenblutung und 11 haben diesen Stent bekommen. Und er konnte zeigen, dass es einen 100%igen technischen Erfolg gibt, was ja für das Produkt spricht. Jedoch natürlich auch, dass 27% Sterblichkeit innerhalb der ersten 42 Tage identifiziert wurde. Das heißt also, der Stent und die Blutstillung hat nur einen gewissen Einfluss auf das Outcome des Patienten. Aber es kam auf jeden Fall in 100% der Fälle zum Stillen der Blutung.
Aber die Erfahrung, die man dann so macht, ist ja dann doch, dass am nächsten Morgen der Stent irgendwo im Magen ist und dann hat man so ein bisschen Probleme, das Ding dann auch wieder an den gerade vielleicht nicht mehr blutenden Varizen vorbei herauszuziehen. Ja.
Das stimmt. Er hat auch in der Studie beschrieben, dass 7 von den 11 Stents an der standardisierten Kontrolle am Folgetag disloziert waren. Also 63% Dislokation, das ist schon eine Menge. Ja, ja. Und man würde natürlich jetzt auch keinen Stentfix an einer frisch gelegten Blutungsstent anbringen wollen. Ja. Aber erstaunlicherweise war das Resultat der Studie, dass trotz dieser Dislokation es nicht zu einer Reaktivierung der Blutung kam.
Jetzt gab es aber auch noch einen Kommentar, der an uns gerichtet wurde. Und zwar die Frage ist, was mit den Kompressionssonden eigentlich los? Weil die haben wir komplett vergessen. Nachlasssonde, Senkstarkensonde vor allem, spielen die jetzt gar keine Rolle mehr?
Ich musste es bisher noch nie verwenden. Von daher, ich weiß gar nicht, ob die noch lieferbar sind.
Also ich weiß, dass ich glaube ich in jeder Endoskopie gammelt so ein Ding da vor sich hin. Ich glaube, es benutzt sie fast keiner mehr. Ja. Und vielleicht sind wir auch deswegen nicht drauf eingegangen, weil wir dann doch eher sagen, wir machen, wenn es gar nicht geht mit der Ligatur, vielleicht dann doch eher einen Stent. Also so gesehen, eine richtige Antwort können wir nicht drauf liefern. Aber ich sage mal, bevor gar nichts da ist oder bevor gar nichts hilft, ist vielleicht dann doch so eine Kompressionssonde besser, als wie überhaupt nichts machen. Oder man macht das, was wir im zweiten Teil der Sendung noch besprochen haben und wo Arthur Hofmann ja unser, beziehungsweise dein Interviewpartner war. Man benutzt das Hemospray. Und auch hier möchte ich ein kurzes Statement von ihm. hier mal schnell vorspielen, damit Sie nochmal hören, was er uns denn sagen wollte.
Kommen wir nun zu den endoskopischen Anwendungen. Was taugen diese neuen Substanzen im Alltag? Im Speziellen, gibt es hier Evidenz für die Varizenblutung?
Also für die Varizenblutung gibt es tatsächlich schon im Case Report gleich am Anfang, nämlich von 2012 von Halster, schon in einem Case Report einen Fallbericht, wo man eben Varizenblutungen mit Hemospray stoppen konnte. Sie wissen ja, dass es ja vor allen Dingen über viele Jahre es eine Zulassung gab für den oberen GI-Trakt. Und jetzt haben wir auch zum allerersten Mal 2019 eine Studie von Ibrahim Mustafa und Jacques de Villa, die eben auch an Patienten zeigen konnten, dass mit Hemospray bei der akuten Varizenblutung im Vergleich zu der reinen Pharmakotherapie es auch einen signifikanten Vorteil gibt. Und ich glaube schon, dass es schon mehrmals, auch wenn es nicht zu Studien überprüft wurde, im Alltag eingesetzt wurde, wenn es eben unübersichtlich war, wenn der Endoskopiker nicht ganz erfahren war in der Nacht, dann greift man eben auch zu Methoden, die nicht durch evidenzbasierte Studien überprüft sind. Wir wollen ja den Patienten helfen und Hauptsache es hilft und jetzt haben wir was an der Hand und können es jetzt auch mit wirklich guten Daten belegen, dass Hemospray bei der guten Varizenblutung einen positiven Effekt hat.
Ja, jetzt haben wir gerade gehört, eigentlich eine super Methode. Wir haben das Spray, jetzt haben wir gehört, wir haben auch noch den Stand. Dann gibt es immer noch welche, die eine Kompressionssonde durch oder benutzen. Wann soll man denn jetzt eigentlich was machen?
Es ist meine individuelle Entscheidung. Bei jedem Patient wird es wohl anders sein. Mein letztes Mittel, was ich einwende, ist der Stent. Aber wie gesagt, schon das musste ich sehr selten anwenden. Es gibt aber Kollegen, wie ich festgestellt habe, die benutzen das Spray deutlich großzügiger und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Unterm Strich sollte man das benutzen, was man häufiger benutzt und sich damit wohlfühlt. Ich glaube, die Datenlage für so eine kleine Patientengruppe ist nicht gut, weil es halt nur so selten angewendet wird.
Ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist, dass man hier auch nochmal die Assistenz kurz erwähnt. Ne? Also so ein Hemospray, das funktioniert ja nur, wenn man wirklich den Kanal da trocken hält und auch den Applikationskatheter trocken hält. Und wenn man dann wirklich in Panik gerät, dann ist es feucht und dann blutet und dann funktioniert das Ganze nicht, dann ist es doch manchmal sehr frustrierend. Und dann mag vielleicht mal ein Stand vielleicht dann doch hilfreich sein, aber das, wie gesagt, auch den muss man wissen, wie man ihn legt. Also man kann nur eins sagen, diese Situationen sind glücklicherweise sehr, sehr selten, dass wir weder mit einer Injektionstherapie noch mit einer eigentlich idealerweise üblichen Gummibandligatur an unsere Grenzen kommen, Gott sei Dank. Und im Zweifelsfall dann halt einfach das nehmen, was man selbst und die Endoskopieassistent am besten kennt. Würdest du das auch so sehen?
Das denke ich auch.
Okay. Gut, jetzt sind wir auch am Ende unserer Zeit schon angekommen und das war der erste Feedback-Podcast zu Endoskopie aktuell. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich hoffe, es sind alle Fragen, die im Rahmen der letzten beiden Sendungen hochgekommen sind, auch alle adäquat beantwortet worden. Ich bedanke mich bei dir, lieber Alexander, dass du hier mitgemacht hast und auch weiter mitmachst und auch die Fragen sehr gut beantwortet hast, dir auch nochmal die Mühe gemacht hast, dir in die Literatur zu gucken. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein kurzer Ausblick. Die nächste Sendung Endoskopie aktuell wird am 21.12. kurz vor Weihnachten übertragen. Das Thema ist chronisch entzündliche Darmerkrankung. Endoskopieren wir zu viel oder zu wenig? Der nächste Endo-Podcast wird wieder in Anführungszeichen normalen Format am 13.12. stattfinden. Und hier sollte unser Thema sein, ja, es geht hier um die Assistenz. Wir haben ja schon ein paar Mal um die Assistenz geredet. Das Thema ist, erfolgreich sind wir nur im Team. Wie geht es weiter mit der Endoskopieassistenz und dem Pflegepersonal? Und mein Gesprächspartner wird hier der Herr Pflegedirektor Huppert sein, der hier, glaube ich, auch einiges erzählen kann und der auch schon viele Erfahrungen in diversen Kliniken als Pflegedirektor gemacht hat. Also sind Sie gespannt, bleiben Sie uns treu und ich freue mich auf ein Wiederhören am 13.12. und ein Wiedersehen am 21.12. Bis dann.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.